Heute bei «Apropos» – das Geschäft mit schlechten Implantaten. Wegen Verdacht auf Körperverletzung steht der Schweizer Arzt Max Ebi bald vor Gericht. Er hat ein neuartiges Bandscheibenimplantat mitentwickelt und bei seinen Patienten eingesetzt. Im Rücken von seiner Patientin Manuela E. hat sich das Implantat später zersetzt.
Anhand der Röntgenbilder hat man gesehen, dass das Implantat mir in Wirbel Löcher gefressen hat. Ich konnte kaum mehr laufen, ich konnte kaum mehr hocken ohne Schmerzen.
Und dann ist herausgekommen, von Anfang an hat es Komplikationen gegeben. Max Ebi hat das zum Teil gewusst. Trotzdem ist das Produkt auf den Markt gekommen.
Als Arzt und als Mensch, wenn die Patienten sehen, tut mir das sehr leid. Weil ich lebe mit meinen Patienten. Aber Recht, wenn man einfach so vom Recht her schaut, glaube ich nicht, dass ich meine Pflicht erfüllt habe.
Jetzt steht Max Ebi vor Gericht. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Aber die Frage bleibt, wie kann das sein? Über das reden wir heute im zweiten Teil von dem Podcast zu den Implant Files. Wenn ihr den Teil 1 noch nicht gehört habt, dann hört doch den zuerst. Den findet ihr im Feed von «Apropos». Und bei mir im Studio sind heute nochmal Katrin Boss und der Roland Gamp vom Tamedia Recherchedesk. Hallo miteinander.
Hoi, Mirja.
Hoi, Mirja.
Katrin, wer ist die Manuela E?
Manuela E ist heute 52, hat Kinder im Teenageralter und ist mit einem Partner zusammen. Sie ist dezimal, wo ihr das Implantat eingesetzt worden ist, 41 gsi. Dezimal sind ihre Kinder noch klein gsi. Sie hat starke Rückenschmerzen gehabt. Ist eigentlich recht eine sportliche, hat viel Schwimmen gemacht und so weiter. Also hat sich eigentlich gern sehr stark bewegt, aber hat zunehmend Schmerzen gehabt und hat Hilfe gesucht. Und hat die dann bei Max Ebi sozusagen gefunden. Also er hat ihr empfohlen, sie müsse unbedingt das Implantat haben. Das sei ich auch sehr gut. Ist ihr nur empfohlen worden und ist eingesetzt worden bei ihr von ihm im Jahr 2011. Und dann, ein paar Jahre später, 2015 spätestens, sind einfach die Schmerzen so gross geworden wieder, dass sie es nicht ausgehalten hat.
Mhm. 2011, als sie die künstliche Bandscheibe eingesetzt bekommt, weiss sie dort irgendetwas über die Vorgeschichte von dem Implantat?
Nein, sie weiss wirklich gar nichts. Also sie hat nie irgendetwas gehört von Affentests, die nicht gut gegangen sind. Sie weiss auch nicht, dass der Herr Ebi überhaupt bei dieser Entwicklung dabei war. Sie hat keine Ahnung, dass er Aktienoptionen von dieser Firma hat. Von all dem hat sie nichts gewusst.
Ich habe aber nicht gewusst damals, dass das Implantat eben neu ist und noch nicht lange getestet wurde. Er hat einfach gesagt, das sei ein super Produkt. Und ich habe auch nicht mehr eigentlich gross, wenn ich ehrlich bin, nachgefragt, ich habe ihm vertraut. Weil er ist der Facharzt und er ist die Person, die weiss, was es dort braucht.
Haben Sie gehört davon oder hat der Arzt Sie darüber informiert, dass er finanziell beteiligt war an der Firma, die das Implantat hergestellt hat?
Nein, der Arzt hat mich überhaupt nicht informiert, dass er dort finanziell beteiligt ist an dieser Implantatenfirma und somit noch Geld verdient.
Roland, du hast schon angetönt, es gibt gewisse Probleme mit dem Implantat. Was genau passiert mit dem im Körper der Patientinnen und Patienten, die das bekommen haben?
Das Material verhebt einfach nicht. Ich glaube, so kann man es sagen. Und es fängt sich dann an zu zersetzen in der Wirbelsäule rein. Zum Teil rutscht es dann auch ab bei gewissen Patienten. Eben die Manuela E., da gibt es dann einen Arzt, der das später anschaut, der das rausoperiert und der hat dann festgehalten, es sei eine riesige Knochendestruktion. Also so tut er es, so nennt er es.
Also das Implantat hat ihre Knochen kaputt gemacht sozusagen?
Ja genau, es hat sich quasi reingefressen, kann man sagen. Und also das ist ja nicht nur bei ihr, wie man gesagt, rund 200 Patienten, die das bekommen haben. Und insgesamt hast du laut Recherchen müssen bei über 80 Personen wieder müssen rausnehmen. Also das ist schon eine heftige Quote, finde ich.
Mhm. Es gibt später auch einen Beitrag im deutschen Fernsehen, unter anderem im WDR, wo man einen Arzt hört, wie er das Implantat entfernt.
Da kommt jetzt hier so schrittweise dieses weiße Zeug zum Vorschein. Das ist so wie so ein, als ob man hier so einen alten Kaugummi rauszieht. Desaster. Ganz klares Desaster. Sowas darf mit einem Implantat nicht passieren.
Also er sagt, es sei eigentlich wie zerbröselte Kaugummi. Erfahrt Max Ebi von diesen Problemen, Katrin?
Wir können nicht im Detail sagen, was er exakt erfährt. Was wir einfach wissen, ist, dass in dem wissenschaftlichen Beirat oder den Meetings, die ich schon mal erwähnt habe, dass wir dort über Probleme geredet haben. Und dass auch der Chef der Herstellerfirma ihm immer wieder E-Mails geschickt hat und gesagt, wir haben das und das Problem bei diesem und jenem Patienten, was findest du davon, darüber und so. Also er hat gewusst, wie detailliert, kann ich jetzt da nicht so exakt sagen, aber ich weiss, dass man es besprochen hat im Beirat. Also es ist ganz sicher ein Thema gewesen.
Und was ist denn passiert?
Die Probleme haben sich einfach immer mehr gehäuft. Also das Implantat ist ja so etwa ab 2010 eingesetzt worden. 2014, am Anfang vom Jahr, hat die Herstellerfirma neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen. Und offensichtlich haben die festgestellt, dass da ganz viele Meldungen gar nicht stattgefunden haben. Also, dass das Team vorher offensichtlich vieles unter den Tisch gewischt oder geschlampt hat. Ich weiss jetzt nicht, was der Grund ist. Aber auf jeden Fall haben die festgestellt, dass ganz, ganz viele Fälle der Behörden, wie das ja eigentlich Vorschrift ist, nicht gemeldet worden sind. Und wo die dann das alles mal zusammengetragen haben und einen Report gemacht haben, hat offensichtlich die Firma festgestellt, hey, so kann es nicht weitergehen, weil es sind derart viele Fälle gewesen. Und auf das aber hat die Firma eigentlich nicht anders können, als das Implantat zurückzurufen, weltweit, einen Rückruf machen und sagen, das kann man nicht mehr einsetzen, auf keinen Fall. Das haben sie gemacht, auch in der Schweiz. Also Swissmedic hat das auf seiner Internetseite dann aufgeschaltet. Und die Firma hat auch alle Ärzte informiert, das ist Vorschrift, das müssen sie so machen, wie sie sich sollen verhalten. Und sie haben einen Brief geschickt an alle Ärzte, wo sie gesagt haben, ich müsse jetzt wirklich eure Patienten aufbieten und ich müsse sie kontrollieren, mit Röntgenbildern und so weiter, müsse ich feststellen, wie das aussieht in dem Rücken von diesen Leuten. Und auch der Max Ebi hat so ein Papier bekommen, obwohl er ja längst informiert war und im Beirat ist und das alles gewusst hat. Vom Rückruf hat er doch auch noch das im Implantate-Rückrufformular bekommen und hat das zugeschickt. Und zuerst einmal ist es eine Weile gegangen, bis es überhaupt zugeschickt hat. Ich glaube, er müssen zwei oder drei Mal gemahnt werden. Und als er es dann zurückgeschickt hat, hat er handschriftlich draufgeschrieben, nein, ich mache das nicht. Diese Sicherheitsvorkehrung werde ich nicht umsetzen.
Also die Sicherheitsvorkehrung wäre unter anderem gewesen, seine Patientinnen, wie eben zum Beispiel Manuela E. zu informieren.
Ganz genau. Also das hat dazu geführt, dass es dann einen Rückruf gibt von einem Implantat, das gefährlich ist. Also wo man gesehen hat, dass es bei ganz vielen ganz schlimme Folgen gehabt, bei diesen Versuchsleuten oder bei diesen Fällen, die gemeldet worden sind und die Implantatenfirma davon gemerkt hat. Und trotzdem hat er auch besonders gelassen, seine Patienten zu informieren.
Mhm. Manuela, er erfährt also von ihm nichts, aber wie bemerkt sie Probleme mit ihrem Implantat?
Aber sie weiss von gar nichts. Sie weiss nicht, dass 2014 das Implantat zurückgezogen worden ist. Aber irgendwann, so gegen Ende 2014, bis 15 hinein, werden ihre Rückenschmerzen, die nie ganz weggegangen sind, einfach immer schlimmer.
Ich konnte kaum mehr laufen, ich konnte kaum mehr hocken ohne Schmerzen.
Und das wird irgendwann einmal so schlimm, dass sie die Nacht sich nicht mehr selber drehen kann. Ihr Mann muss ihr helfen. Sie kann nur noch schlecht laufen. Und man muss sich das vorstellen. Dort ist sie ja, sind ihre Kinder noch unter 10 gewesen. Sie ist Geschäftsleiterin von einem Berufsverband. Also sie hat viel Verantwortung. Und von dem her ist das eine ganz, ganz schwierige Zeit gewesen. Und sie hat dort eigentlich noch versucht, dann Hilfe überzukommen, beziehungsweise Rat, was sie machen soll. Sie hat versucht, im Sekretariat von Herrn Ebi anzuläuten, sagt sie selber.
Der hat aber ausgerichtet, dass er mit ehemaligen Patienten nichts mehr in dem Sinne zu tun hat. Und ich hatte so keine Chance, mit ihm das überhaupt zu versprechen und anzuschauen.
Das ist Ihre Sicht. Ich weiss nicht, ob das stimmt. Herr Ebi hat mir das nicht können fragen, was er dazu sagt. Auf jeden Fall hat sie später einen anderen Arzt gesucht, einen Chirurg, der sich da auskennt, ein Spezialist ist auf Wirbelsäule. Und der hat dann, wie gesagt, die Röntgenbilder gemacht, die Roland vorher angetönt hat, wo man nachher ein riesen Loch im Rücken gesehen hat. Und sie hat selber gesagt, an der Visite dort oder dem Besuch in der Praxis von dem Arzt, zeigt der völlig schockiert gewesen. Und sie sowieso natürlich auch, als sie das erfahren hat.
Aber was löst das bei ihr aus, wo sie merkt, dass ihr Arzt sie sozusagen dieser Gefahr ausgesetzt hat und nicht informiert hat über die Gefahren?
Ich glaube, dort haben sie sich eigentlich versucht zu wehren. Also sie haben, ich weiss, dass ihr Mann hat dann versucht, im Kanton und das Swissmedic anzuläuten. Sie haben das natürlich als, schon als Skandal angeschaut. Aber man muss sich vorstellen, dort haben die keine Ahnung gehabt, dass die ein Teil von einem Grösseren sind. Sie hat das Gefühl, da ist sie ganz individuell. Sie hat ein Problem mit dem Implantat. Bei ihr im Rücken hat es ein Problem gegeben. Sie hat natürlich nicht gewusst, dass ganz viele andere auch betroffen sind. Was sie aber schon dort wirklich fest geschmerzt, aber geärgert hat, ist auch, dass sie ganz schlimme Narben gehabt hat nach dieser Operation vom 2011. Also man hat, der Max Ebi hat ihr dort mal, das ist das, was sie erzählt, versprochen, dass das im Bikini-Bereich eine kleine Arbeit gibt, etwas, was man gar nicht will sehen. Und jetzt hat sie ganz wirklich sichtbar immer noch zumindest im Bauch eine Arbeit, wo sie wütend macht, dass man sie so verunstaltet hat.
Die ganze Geschichte, auch die Geschichte von Manuela E., die wäre fast nie rausgekommen. Aber 2018 erscheinen dann eben die Implant Files. Wir haben das letzte Mal schon über die grosse Recherche geredet, in der letzten Folge, über eben die systematischen Lücken bei der Zulassung von neuen Medizinprodukten. Roland, wie reagiert Max Ebi jetzt auf diese Recherche, also auf die Implant Files?
Er versucht dann eigentlich in der Folge, wo das publik ist, tut er einfach all Hebel in Bewegung setzen, um irgendwie seine Rolle ein bisschen zu reden, oder? Also es gibt verschiedene Beispiele. Er tut einen Brief verschicken an Patienten wie Manuela E., wo er aber drin sagt, das sei alles nur eine böse Kampagne gegen ihn als Arzt. Und dann tauscht er sich aber auch hinter den Kulissen mit dem ehemaligen CEO von dieser Firma aus und verlangt eigentlich von dem oder sagt, ja, es wäre gut, wenn der wie einen Unterstützerbrief schreiben und tut dann aber auch gerade den Inhalt vorgehen quasi und sagt, ja, er soll doch schreiben, eben Max Ebi hat nie eine grosse Rolle gespielt und hat da quasi keine grosse Entscheidungsgewalt gehabt bei dem Produkt. Also ja, man sieht es halt wirklich, wie er sich da will irgendwie distanzieren von dieser ganzen Geschichte. Er tut dann auch noch medial auftreten, also im Fernsehen unter anderem. Und auch dort, oder dort spielt er eigentlich eine unwissende Person und sagt:
Ich habe so etwas nie gesehen, in meinen eigenen Patienten. Ich weiss nicht, wie man das quasi fertig bringt. Ich tue meine Patienten alle nachkontrollieren, das gehört zu unserem Regime hier.
Das ist aus dem 10 vor 10 vom SRF von 2018.
Juristisch kann man mir sicher keine Verantwortung, wenn ich das sehe als Arzt. Als Arzt und als Mensch, wenn die Patienten sehen, dann tut mir das sehr leid. Weil ich lebe mit meinen Patienten. Aber Recht, wenn man einfach so vom Recht her schaut, glaube ich nicht, dass ich meine Pflicht erfüllt habe.
Auch die Manuela E. liest die Implant-Files oder erfährt davon. Katrin, was löst das Bieren aus?
Ja, das ist eigentlich eine ganz verrückte Sache. Weil wir hatten damals das Problem, dass wir nur deutsche Patienten und Patientinnen gekannt haben. Also wir haben gewusst, in Deutschland gibt es ganz viele, die KDSL im Rücken haben und wieder rausgenommen werden. Aber wir haben keine Ahnung von Schweizer Patientinnen und Patienten. Der Max Ebi hat uns gesagt, denen ging es gut, oder? Wir haben das nicht überprüfen können. Wir haben auch bei Swissmedic nachgefragt, beim Spital nachgefragt. Können wir uns sagen, wie es diesen Patienten geht? Und die haben uns immer gesagt, können wir nicht sagen, wissen wir auch nicht, haben wir keinen Kontakt, keine Ahnung. Und kaum haben wir publiziert und kaum hat Max Ebi auch öffentlich gesagt, es ging allen gut, komme ich ein E-Mail über von einer Frau, die mir schreibt mit ihrem Mann zusammen, das ist ein Déjà-vu für mich. Sie hat das gelesen und hat dort erstmal festgestellt, ich bin kein Einzelfall. Das, was mir passiert, das passiert ganz vielen in Deutschland, aber auch anderen in der Schweiz, haben wir später festgestellt. Und das ist für sie wahnsinnig aufwühlend gewesen, wie sie mir gesagt hat, also wie auch jetzt der Prozess dann, oder? Weil es ist, das Ganze ist schon, würde ich sagen, traumatisch für sie. Und von dem her, dass wir gekommen sind dort, ich glaube, das hat sie sehr gefreut, eben, dass das wie jetzt mal gezeigt worden ist, dass da etwas nicht gut gegangen ist, weil sie selber, wie auch der deutsche Patient, der zum Teil geredet hat bei uns in der Recherche dort 2018, immer wieder gesagt hat, das mag sie einfach, dass niemand die Verantwortung muss übernehmen für die Fehler.
Wie geht es für Manuela E. denn weiter? Wie geht es ihr heute?
Ich glaube, sie ist sehr nervös auf diesen Prozess. Das ist etwas sehr Wichtiges. Also die ganze Recherche und jetzt auch die Ermittlung, die hat natürlich sehr viel ausgelöst, oder? Also das ist sehr emotional, in gewissem Maße auch dramatisch, was sie erlebt hat, selbstverständlich. Und auch viele, viele andere Patienten und Patientinnen. Ihr geht es nicht so schwer gut. Also sie hat eigentlich Hoffnung gehabt. Ihr ist ja das Implantat wieder rausgenommen worden. Dann ist der Rücken verschraubt und so weiter. Also ganz, ganz schwere Operation gehabt, um das eigentlich wieder herzustellen oder beziehungsweise etwas zu machen, nachdem das Implantat sich zersetzt hat. Jetzt hat sie Ruhe gehabt, eine Zeit lang. Aber jetzt haben die Schmerzen eigentlich wieder angefangen. Also man merkt, das ist noch nicht vorbei. Sie war bei ihrem Arzt gewesen. Und man geht davon aus, dass sie eigentlich weitere Operationen wird müssen über sich ergehen lassen.
Ich habe natürlich immer ein bisschen ein Problem mit dem Rücken. Das geht nicht einfach weg oder kommt nicht mehr gut. Ich mache mir manchmal jetzt, wenn ich älter werde, Gedanken, ja, wie sieht die Zukunft aus? Wenn ich dann nicht mehr so kann und nicht mehr so mache, jetzt das alles, was ich jetzt mache dafür, Das macht mir schon Angst.
Das ist so ihre Situation. Sie erhofft sich jetzt vom Prozess, dass das etwas auslöst. Dass es ein fairer Prozess in der Zeit sei und vor allem aber auch,
dass man daraus auch Lehren ziehen kann. Dass das nicht mehr so passieren kann und dass vielleicht sogar je nachdem die Gesetzgebung entsprechend angepasst wird. Weil ich habe durch das ziemlich lange gelitten, relativ grosse Schmerzen gehabt. Und ich möchte, dass das nicht jemand anders auch so erleben muss.
Welche Bedeutung hat denn das Gerichtsurteil jetzt im Fall Abby?
Also das Gericht muss jetzt zuerst mal dann entscheiden, ob sich der Herr Abby strafbar gemacht hat oder nicht. Aber zentral, das kann man glaube ich schon jetzt sagen, ist sicher, dass die Staatsanwaltschaft das eben so genau aufgearbeitet hat. Eigentlich nur dank dem und jetzt auch zusammen mit den Recherchen kann man erstmals so genau hinter die Kulissen schauen oder eben so detailliert aufzeigen, wie so etwas überhaupt hat können passieren. Und dass es am Schluss eben nicht ein Einzelfall ist, sondern dass es am System liegt, wo das auch begünstigt oder wo es ermöglicht, dass es zu so einer Katastrophe kommt.
Kann jetzt die Recherche zu den Implant-Files, aber jetzt auch der Gerichtsprozess dann auch am System etwas verändern?
Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil es hat schon Reformen gegeben von der Medizinprodukteverordnung und so weiter, andere Regulierungen. Ich bin da skeptisch, aber ich glaube doch, dass es sehr viel bringt. Also wie der Oli gesagt hat, auch die Ermittlungen von den Behörden und jetzt unsere Arbeit bringt eine Sensibilisierung. Da bin ich eigentlich überzeugt, weil am Schluss ist es einfach wichtig, dass so Ärzte, wo sich in Interessenkonflikt innen beginnt, oder Ärztinnen und Ärzte, die verantwortungslos handeln, dass die einfach wissen, wir schauen ihnen auf die Finger. Also es ist nicht so, dass das unter den Tisch gewischt wird und niemand anschaut, sondern wenn es rauskommt, dann stehen sie am Pranger oder müssen befürchten, dass sie am Pranger stehen. Und ich glaube, das hat eine sensibilisierende Wirkung. Auch für Patienten und Patientinnen, dass sie sich vielleicht mehr wehren, sich mehr getrauen, sehen, was für Folgen es kann haben, wenn man einfach einmal Arzt glaubt und nicht hinterfragt. Von dem her, doch, ich glaube, es hat eine Wirkung.
Mhm. Wieso habt ihr jetzt als Journalist und als Journalistin euch nochmal so ausführlich mit dieser Geschichte befassen?
Ja, der Fall ist für uns einfach exemplarisch und er wirft sehr viele ethische Fragen auf, oder? Also, wie ist es zum Beispiel möglich, dass Primaten getötet werden und am Schluss die Testresultate nicht hergeben, beziehungsweise nicht verwendet werden, beziehungsweise nicht als Warnung angeschaut werden? Wie ist es möglich, dass man irgendwie nach 8 Monaten am Menschenversuch das schon auf den Markt bringt? All die Fragen, die sind so relevant und so wichtig, dass wir gefunden haben, das müssen wir jetzt nochmal richtig aufschaffen im Detail, um wiederholen gesagt, das System können aufzuzeigen. Es ist uns auch darum gegangen, aufzuzeigen, was die Verantwortung der Ärzte und der Ärztinnen ist und eben, dass die Industrie zu wenig kontrolliert wird. Und dass es am Schluss verantwortungslose Menschenversuche sind, die da gemacht werden. Ich glaube, das ist sehr, sehr relevant. Und es hilft, das aufzuzeigen, weil wir einfach, also wir haben jetzt mal die Hoffnung, dass es so sensibilisiert, dass es weniger vorkommt.
Genau, ja. Also es haben uns sicher dann Patienten, wie du auch sagst, motiviert, oder, um da nochmal so einzusteigen. Weil die dann am Schluss Versuchsobjekt sind und einfach nicht mal das erfahren, wenn es Implantat fehlerhaft ist und mit dem jahrelang weiterleben. Und das hat uns schon auch dann einmal motiviert, dem nachzugehen.
Als Patientin oder als Patient braucht sie ja ein gewisses Vertrauen in Medizin. Wie skeptisch oder eben nicht skeptisch sollte uns jetzt so eine Geschichte wie die machen? Also kann man sich da irgendwie schützen? Sollte man sich da speziell darauf vorbereiten?
Also es sollte einem auf jeden Fall skeptisch machen. Oder mich hat es skeptisch gemacht. Es ist auch so, es gibt ja nicht nur den Fall. Also es hat in der Vergangenheit immer wieder verschiedene Skandale gegeben. Jetzt spezifisch zu Implantaten, oder? Wo Patienten auch zu Schaden gekommen sind. Und es ist auch klar, dass jetzt nicht alle Ärzte, also die allermeisten, machen ja einen guten Job und sehr gewissenhafte Arbeit. Es ist einfach auf der anderen Seite so, dass man auch nicht alles glauben sollte, was jetzt vielleicht ein Arzt sagt, oder dass man es zumindest kritisch hinterfragen. Dass man genau eben zum Beispiel schaut, hat jemand gewisse finanzielle Interessen, wenn es um ein spezifisches Produkt geht, und dass man sich halt auch medizinisch eine zweite Meinung einholen. Und das würde ich sicher empfehlen, ja.
Also ich würde generell sagen, wenn man einem Arzt gegenübersteht, der einem nicht auf Augenhöhe behandelt, und nicht mit einem so redet, dass er die Fragen beantwortet oder auch sie, dann sucht man sich vielleicht gescheiter einen anderen Arzt. Das ist das, was wir jetzt da aus dieser Geschichte und auch anderen, die wir recherchiert haben, ein bisschen rausgesehen haben. Ärzte, die sich zu viel Macht nehmen und Patienten und Patientinnen zu wenig ernst nehmen, die sollte man meiden.
Danke vielmals, Kathrin. Danke vielmals, Roland, für das Gespräch.
Danke dir.
Danke dir.
Das war es, die zweiteilige Folge zu den Implant Files. Die ganze Recherche, die kann man natürlich auch noch nachlesen. Wir verlinken die auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Die Anwältin von Max Ebi hat folgende Stellungnahme abgegeben. Mein Klient hat sich im Zusammenhang mit dem Fall der Cadisc L sowohl rechtlich als auch berufsethisch korrekt verhalten. Und weiter sagt sie, die Unterstellung eines Fehlverhaltens beruht auf einer unvollständigen und nicht korrekten Würdigung der wesentlichen Sachverhaltselemente. Namentlich der erwiesenen Tatsache, dass mein Klient seine Patienten und Patientinnen richtig und genügend über die Risiken im Zusammenhang mit der Prothese Cadisc L aufgeklärt hat. Die nächste Folge vom Podcast «Apropos», die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.